die Schwierigkeit ist, also gerade wenn wir über Veränderungen reden, dass ich eigentlich Leute brauche mit dem Erfahrungswissen der veränderten Welt und nicht mit dem Wissen, also nicht nur mit dem Wissen der bestehenden Welt. Und man tendiert dazu, bei so einer Auswahl die Leute zu nehmen, die 20 Jahre Erfahrung haben in der aktuellen Struktur. Wenn ich jetzt eine strukturelle Veränderung haben will, brauche ich aber auch Leute, die wissen, wie die veränderte Struktur aussieht, damit ich dieses Wissen, wo ich hin will, ja einbeziehe und nicht im Status quo verharre.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und der Audiosalon, der ist heute wieder mit einem Thema unterwegs, was wir, ich sag mal so, ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Ich will nicht sagen, dass ich mich von diesem Good Work Prinzip, das werde ich jetzt gleich enthüllen, verabschieden möchte. Nur da gibt es so ein Wort, das plöppt immer mal wieder auf. Das haben wir vor ein paar Jahren sehr oft in den Mund genommen. Inzwischen habe ich fast das Gefühl, kommt es immer mit ein paar Gänsefüßchen daher. Und ich habe heute jemand hier im Studio, der kann das für uns so richtig schön mal einsortieren. Was ist davon übrig geblieben? Wie müssten wir drauf schauen, was vielleicht können wir auch in der ollen Mottenkiste verschwinden lassen. Wir reden heute über das Thema der Agilität, aber nicht nur das. Wir reden auch darüber, wo steht sie denn? Lebt sie überhaupt noch? Und wie viel ist von ihr in den Prinzipien übrig geblieben? Deswegen auch Verweis auf das vierte Good Work Prinzip, gelebte Agilität. Darüber spreche ich mit jemand, der das so profund kann wie kaum ein zweiter hier bei uns bei Good Work. Und zwar mit Daniel Dubbel. Daniel Dubbel ist bei DB Sistel und er hat einen Titel, den hätte ich auch gern. Er ist Chefberater, hallo. Also, und Agility Master und was davon er wirklich gerne sein möchte oder ist und was es damit auf sich hat. Ich würde sagen, das verrät er uns am liebsten selbst. Und deswegen mache ich mal meine Tür hier auf vom Salon und sage, hallo lieber Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir legen das heute mal ein bisschen aufs Kreuz, oder die Agilität oder auch nicht. Ich bin ja mal gespannt. Hast du da schon so ein bisschen gezuckt, als das so in der Anmoderation kam oder hast du gesagt, oh Gott, schon wieder?
Ja, ehrlicherweise bei beidem, sowohl bei Chefberater als auch bei Agility.
Ja, jetzt ist zu spät, du kannst nicht mehr abhauen, Daniel.
Ja, ja. Mist. Jetzt muss ich irgendwie erklären, warum ich da eine Schwierigkeit mit habe oder wie.
Ja, ne, jetzt erstmal noch nicht. Jetzt musst du mir erstmal was anderes erklären, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Daniel?
Ja, ungewöhnlich entspannt, ehrlicherweise.
Ungewöhnlich entspannt?
Ja, deswegen, weil ich meistens zu spät ins Bett gehe und trotzdem morgens früh aufstehe. Und diesmal war es so, dass ich, dadurch, dass ich jetzt frei habe, heute etwas entspannter, länger schlafen konnte. Meine Kids sind alt genug, die gehen selber aus dem Haus. Das heißt, ich habe für meine Verhältnisse ausgeschlafen, habe ein großes Glas Wasser getrunken, mir einen Kaffee gemacht und dann bin ich mit dem Kaffee eine Stunde spazieren gegangen und habe dabei dann mit einem Kollegen telefoniert.
Kaffee im Becher oder Kaffee in so einem Mug, in so einem Cup mit Deckel oben drauf?
Ja, in so einem Thermoding. Es ist ja kalt draußen und genau. Ja, und das war trotz des dauergrauen Wetters eigentlich ein ganz entspannter Start.
Ja. Wir haben einen Hund, unsere Familie hat einen Hund oder der Hund hat eine Familie, wie auch immer. Und wir wohnen in der Nähe von so einem kleinen Park und dann drehen wir morgens immer unsere Runden. Und da gibt es tatsächlich auch einen Parkbewohner, der ist sowieso ein kreativer Typ, nennen wir es mal so. Auch schon gar nicht mehr so ganz jung, also schon im fortgeschrittenen Alter. Und der kommt immer mit einer Tasse Kaffee, also wirklich mit seiner Kaffeetasse zieht er dann auch seine Runden morgens. Und ich finde das total lässig.
Ja, das ist, klingt cool. Ich meine, er wird schnell kalt, aber abgesehen davon, warum nicht?
Ich finde das auch cool. Also ein gutes, schönes Morgenritual. So, jetzt wollen wir mal deine Anspannung ein bisschen erlösen. Also fangen wir mal mit dem Titel an, der Chefberater. Ich habe ja den Podcast auch, den du übrigens dringende Hörempfehlung, Veränderungsstabil, der wunderbare Podcast von Holger Heinze. Da habt ihr ja auch schon mal über den Chefberater gesprochen. Ist das nur der Berater, der die Chefs beraten darf, oder ist das der chefigste von den Beratern, oder wie verhält sich das? Es ist einfach, glaube ich, eine Nomenklatur, oder?
Ja, also es ist im Grunde genommen, wie das in so Konzernen ist, ne? Da braucht alles irgendwie einen Titel und einen Rahmen. Genau. Der muss möglichst einheitlich sein. Und deswegen war das bei meiner Einstellung schlichtweg mein Titel. Und ich glaube, er soll aussagen, dass man erfahren genug ist, um Chefs zu beraten.
Zumindest hoffe ich das. Verweist auf eine gewisse Seniorität. Wir sind ja immerhin noch im Großkonzern der Bahn. Also dabei seid ihr ja angegliedert, die DB Systel. Übrigens auch nochmal ganz witzig, hatten wir es auch schon von, ja. Das ist also doch nicht wenige Menschen gibt, die sagen, die DB Systel. Und dann gibt es Menschen wie dich, die sagen, die DB Systel.
Ich sage historienbedingt, glaube ich. Aber es hat mir nie jemand wirklich sagen können, wie es jetzt richtig oder ob es einen richtig ausgesprochen gibt. Das weiß ich nicht.
Okay. Vielleicht packen wir das nochmal. Also die DB Systel ist ja, wenn ich das auch mal so ganz plump mit meinen Worten beschreiben kann, IT-Dienstleister aus dem Bahnkonzern, da geht's schon los. Ist es wirklich ein Dienstleister? Ist es ein, wie du mir erklärt und erzählt hast, ein Wegbereiter? Sind sie verantwortlich für die digitale Transformation oder machen das die einzelnen Teilgesellschaften selbst? Vielleicht kannst du das mal so kurz beschreiben, damit die wenigen, die vielleicht noch nie das gehört haben, was die DB Systel ist, ganz kurz vielleicht verstehen.
Ja, ganz kurz ist die
Herausforderung.
Also ich glaube, rein formell sind wir eine GmbH im Bahnkonzern und werden von unseren anderen Geschäftsfeldern in der Regel als Dienstleister verstanden, als IT-Dienstleister. Mhm. Und jetzt ganz konkret in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin oder den ich verantworte, da werden wir wie ein Dienstleister beauftragt im Projektgeschäft. Mhm. Das ist aber bei so einem Unternehmen mit aktuell 6.800 Mitarbeitenden halt auch nicht überall gleich, ne? Also wir machen ja auch Betriebsthemen und Ähnliches. Wir sind für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in den Büros zuständig und so weiter. Also es ist sehr divers. Deswegen lässt sich das nicht so ohne weiteres auf ein Thema runterbrechen. Und wenn, dann würde ich sagen, IT-Dienstleister beschreibt es am ehesten. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass wir im Zuge unserer Transformation irgendwann auch zu dem Punkt gekommen sind, dass es uns wichtig war, uns mit unseren anderen Geschäftsfeldern, also wie dem Fernverkehr und Ähnlichem, eher in so einer Partnerschaft den IT-Themen zu widmen und haben uns dann eher als Wegbereiterin im Kontext von Digitalisierung verstanden und da auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle andere Formen der Zusammenarbeit auch mit unseren Partnern etabliert. Ehrlicherweise braucht sowas in der Partnerschaft halt immer auch Beidseitigkeit.
Wollte ich gerade sagen, das ist der eine, der das gern sein möchte, der andere sagt, ja, ist okay.
Ja, genau. Und das, ich würde sagen, ich habe ja jetzt nicht den Überblick über den gesamten Bahnkonzern, aber es gab Bereiche, ich kann jetzt für die Einheit sprechen, in der ich unterwegs bin, da hat es ziemlich gut funktioniert. Es war auch mühsam, aber es hat irgendwie funktioniert. Und in anderen Bereichen hat das nicht funktioniert und das ist ja auch eine der Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man in so einem Konzern einen Teilbereich selbstorganisierter, dezentraler, agiler aufstellt und andere Bereiche im Zweifel nicht. Was ich halt ganz spannend finde, kann man dazu noch sagen, ist, dass andere Geschäftsbereiche wie jetzt Infrago und Fernverkehr, bei denen bekomme ich das so ein bisschen mit, sich auch agiler aufstellen, aber halt völlig anders als wir. Und das könnte man jetzt sagen, ist ja hochgradig agil, wenn man es halt so macht, wie es in dem jeweiligen Kontext passt. Macht es aber jetzt auch nicht einfach.
Da kommen wir zu eurer, sagen wir mal, Agilisierungsreise, kommen wir ja gleich noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht wenige Menschen, die uns zuhören, die auch schon mal irgendwo gehört haben, weil da seid ihr ja schon, kann man schon fast sagen, berühmt. Du selbst hast wie viele Menschen, die direkt sozusagen in deinem Verantwortungsbereich arbeiten?
Ungefähr 80 sind das.
Und 8 Teams, ja. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal neben deinem Job bei der DB Systel bist du ja auch nebenberuflich als Organisationsberater unterwegs, also selbstständig auch. Das heißt, da hast du ja auch wirklich die verschiedenen Perspektiven, die du da durchaus mitbringst. Und ich finde das ganz interessant, was du sagst über DB Systel, weil da klingt ja immer so ein kleiner Schmerz mit bei dem Thema Dienstleister. Also gibt ja nicht wenige Dienstleistungseinheiten, die genau das nicht sein wollen. Und da kommt ganz oft sowas wie, wir sind strategischer Partner. Und also darauf zu apostrophieren, dass man eben nicht nur derjenige ist, der reaktiv auf irgendeine Beauftragung hin ins Tun kommt, sondern selbst auch mitdenkt, Dinge vorausdenkt. Wo würdest du sagen, ganz selbstkritisch seid ihr da, so auf diesem Kontinuum?
Ich würde sagen, am Fuße der Reise.
Aber ihr seht den Berg immerhin.
Ja, ja, den sehen wir ja tagtäglich. Aber ich glaube, also vielleicht ist das so ein Wandel, der gerade auch in Konzernen häufig schwerfällt, der aber aus meiner Sicht strategisch hochgradig relevant ist. Also ich habe schon immer in unterschiedlichen Unternehmen in der IT gearbeitet und jetzt seit 20 Jahren oder so. Und IT war dort immer, entweder war ich bei Dienstleistern unterwegs, aber es ist immer, also in meiner Welt war das bisher immer der Dienstleister, der halt ein technologisches Tool hinzufügt zu dem eigentlichen Geschäft.
So ein Ermöglicher, genau. Mhm.
Und ich glaube, dass jetzt mal auf einer strategischen Sicht die Transformation, die hochgradig relevant ist, wird oder schon sein sollte, ist, dass ich glaube, erfolgreiche, größere Unternehmen haben verstanden, dass das Thema Technologie und IT zu einem Kern wird und nicht mehr ein Beiwerk ist. Das heißt, im Grunde genommen werden alle Konzerne, mehr oder weniger alle, zu Technologiekonzernen, ne? Zumindest in einem Teilbereich. Und das ist aus meiner Sicht eine Veränderung, die dann irgendwann auch dazu führen wird, dass man feststellt, dass IT eben nicht der Dienstleister ist, sondern im Zweifel der Kern, und um den man sich kümmern muss. Und da sind wir aber, würde ich mal sagen, bei der Bahn noch weit weg von diesem Selbst, oder also das Selbstverständnis der IT-Abteilung ist, glaube ich, überall da. Mhm. Aber dass es von der Seite von außen betrachtet auch so gesehen wird, da sind wir, glaube ich, noch weit weg. Und ich meine, ich denke, es ist auch klar, wenn wir jetzt die Gesamtbahn nehmen, da ist da ganz viel Blech und ganz viel Schiene und ganz viel Hardware und ganz viel Menschen, die von A nach B bewegt werden, und Güter, die von A nach B bewegt werden. Das heißt, ich kann es schon auch nachvollziehen, dass man da jetzt nicht sagt, wir sind ein IT-Unternehmen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es notwendig ist, diesen Blickwinkel stärker einzunehmen.
Mhm. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das schon vor etlichen Jahren immer gesagt, dass aus diesem Thema, ich arbeite in der IT, mittelfristig wird, wir sind die IT und zufällig bewegen wir Menschen von A nach B, ne? Ja. Und im anderen Unternehmen.
Ich glaube, man sieht das tatsächlich auch bei jetzt diesen, ich weiß gar nicht, ob man das noch Unicorns nennen kann, aber bei diesen Unternehmen, die jetzt am Markt sehr erfolgreich sind oder sehr schnell erfolgreich geworden sind. Jetzt nehmen wir als Beispiel Uber. Das ist halt kein Taxiunternehmen, sondern Uber ist eine Plattform, die Fahrten vermittelt. Mhm. Und die haben eine IT-Plattform und das ist eigentlich ihr Geschäft. Jetzt sehen wir Flixbus, eine Zeit lang eine echte Konkurrenz auch für die Bahn gewesen. Die haben auch da geht es um die Vermittlung von Fahrten in Reisebussen, und sie sind eigentlich im Kern kein Busunternehmen. So.
Mhm. Ja, die haben dann irgendwann die digitale Plattform, die sie zur Verfügung stellen, und das Geschäftsmodell ist jetzt X und irgendwann ist es Y oder Z.
Genau, ja.
Kommen wir mal zu dem zweiten unangenehmen Teil meiner Anmoderation, um dich da mal ein bisschen in die Entspannung zu bringen oder zumindest deine morgendliche Entspannung nicht zu zerstören, der schöne Einstieg, nämlich die Agilität. Was hättest du vor, sagen wir mal, 6, 7 Jahren gesagt? Wie zentral ist es, dass Arbeitsweisen agil aufgestellt sind, nach agilen Prinzipien? Was wäre da noch so deine Antwort gewesen? Kannst du dich noch so ungefähr zurückschreiben? Sagen wir mal ein konkretes Datum. Sagen wir einfach mal kurz vor Weihnachten 2019.
Da müsste ich jetzt in meinem Blog nachgucken, was ich damals so geschrieben habe.
Kleiner Tipp, da war noch kein Corona. Das hilft manchmal.
Ja, ja, ja.
Kurz davor.
Also ich habe, und ich sehe das auch immer noch so, ne, dass ein grundsätzliches Verständnis von Agilität hochgradig relevant war und ist für Unternehmen. Ich glaube, dass die Veränderungsgeschwindigkeit, die mittlerweile überall zu spüren ist, dass man der nur begegnen kann, wenn man entweder ein stabiles, systemkritisches Produkt hat, bei dem es egal ist. Aber ich glaube, das wird immer weniger.
Genau. Ja. Was wäre das? Ja, schwierig.
Ja, keine Ahnung. Wasser. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, selbst wenn man jetzt sowas nimmt wie Strom, ne, wie viele Stromanbieter es gibt und wie schnell sich dort die Produkte ändern und wie schnell es heute eben über digitale Methoden möglich ist, von einem Dienstleister dann ja auch zum anderen zu gehen, neue Produkte einzukaufen, alte abzustoßen und so weiter. Also diese hohe Veränderungsgeschwindigkeit, die wir am Markt überall sehen, die dann auch noch global befeuert wird, der kann man nur begegnen, indem man sehr schnell, also sehr reaktionsfähig ist. Das ist für mich ein Kern von Agilität. Und in der man, sagen wir mal, antizipiert und sehr leichtgewichtig, ja, ich würde sagen, in so Experimentierfelder vordringt und guckt, was davon ist erfolgreich und baut man weiter aus. Mhm. Und all das ist mit langfristigen X-Jahresplänen, ist das meiner Wahrnehmung nach nicht machbar. Und ich kann auch sagen, ne, um nochmal auf die DB Sistel zu referenzieren, ich bin damals, deswegen war das mit den 7 Jahren ganz passend, also ich bin vor 8 Jahren zur DB Sistel gegangen, und zwar aus genau diesem Grund, aus dem Grund der Gesamttransformation und meinem Blick darauf damals, dass eine Veränderung der Aufbaustruktur hochgradig hilfreich ist für agiles Arbeiten. Und ich gesagt habe, also in einem IT-Unternehmen, das in der Größenordnung ernst meint und die Strukturen ändert, das möchte ich mitkriegen. Und deswegen bin ich da hingegangen damals. Ja.
Das war ja damals ein regelrechter Magnet, ja, kann man so sagen. Und da kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Jetzt würde ich erst nochmal sagen, beobachtest du das auch so, dass du sagst, das Wort ist ein Stück weit verbrannt und bevor überhaupt die Prinzipien richtig durchdrungen wurden? Oder würdest du sagen, naja, als wenn du in die Unternehmen reingehst, dann ist das schon noch sehr, sehr relevant. Also was müssen wir da, das Mediale von dem Substanziellen irgendwie mal ein bisschen zu trennen?
Also sowohl bei uns als auch jetzt das, was ich in der in der Nebentätigkeit mitbekommen habe und mitkomme, ist das Thema, ist der Begriff, ich sag mal bewusst Agile, jetzt mit so Anführungsstrichen, total verbrannt. Und ich glaube, dass das mit im Wesentlichen mit 2 Dingen zusammenhängt. Zum einen mit völlig falschen Erwartungen, die daran gesetzt wurden. Also wenn man aus so einer Logik kommt, in der es immer nur darum geht, das Geschäft noch effizienter zu machen, dann war Agilität für viele das Mittel, um schneller zu werden. Mhm. Und das ist eigentlich nicht der Kern von agilen Methoden oder von Agilität. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass dieser der Markt überschwemmt wurde von Angeboten, das sozusagen das Label Agile getragen hat, die aber überhaupt nicht gehalten haben, was sie versprochen haben. Also von agilen Methoden über Agile Coaches, über was auch immer. Plötzlich war alles und jeder irgendwie Agile, hatte aber im Kern eigentlich überhaupt nicht verstanden, was Agilität bedeutet, konnte es damit nicht vermitteln und hat damit zusätzlich dazu geführt, dass Unternehmen sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für sehr wenig Impact. Also vielleicht ein konkretes Beispiel war, dass ein großer Automobilkonzern, mit dem ich da in Kontakt stand oder stehe, die haben damals sich überlegt, wie sie ein internes Ausbildungsprogramm machen können, weil die ganzen Scrum-Zertifizierungen, die haben zig Leute durch Product Owner und Scrum Master-Schulungen geschickt, sie allein für Rezertifizierung einen 6-stelligen Betrag im Jahr gekostet hat. Und sie dann irgendwann gesagt haben, was haben wir eigentlich davon? Und festgestellt haben,
wir haben kann man sich ja mal fragen.
Ja, genau. Und ich muss auch ehrlich oder weiß gar nicht, ob selbstkritisch oder kritisch jetzt in Bezug auf meinen Arbeitgeber aktuell sagen, wir haben auch damals im Zuge dieser Transformation die Rolle des Agility Masters gut aufstellen wollen und es gab ein umfassendes Weiterbildungsprogramm für diese Rollen, Agility Master und Product Owner, in dem aber das Thema Agilität, ich glaube, 2 oder 4 Stunden von 10 Tagen ausgemacht hat. Deswegen hadere ich auch sehr mit diesem Begriff, weil der ehrlicherweise nichts mit Agilität zu tun hat. Und im Zweifel ist das auch ein ganz gute Beschreibung, was so in dieser Zeit passiert ist. Plötzlich war alles Agile. Agile Leadership, Strategie, was auch immer. Und alle hatten irgendwie so ein diffuses Bild, dass es viel besser wird. Aber so richtig ist es weder besser geworden, noch war ein Verständnis da.
Wieso denke ich gerade an New Work? Weil ich finde, das ist genau die gleiche Dynamik,
ja,
oder?
Ja, absolut. Also ich meine, New Work, das war ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, war das so parallel, ne? Und häufig auch überlappend. Und auch dort gab es keine klare...
Bruder und Schwester, genau.
Ja, genau. Und New Work war halt Tischkicker und Obstkorb, ne? So
genau.
In dem Unternehmen.
Genau. Das heißt, bevor wir dann jetzt richtig mal in eure Geschichte, noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Gibt es vielleicht ein Buzzword, auf das wir heute gut aufpassen sollten, was in eine ähnliche Gefahr läuft? Hast du da was, wo du sagst, ist vom Prinzip her wichtig, relevant, muss dringend verstanden, gelebt werden, aber läuft genau in diese Dynamik rein.
Also Selbstorganisation vielleicht oder Eigenverantwortung oder Vertrauen oder
es gibt. Können wir einige aufführen?
Ja, es gibt halt einfach, also die Suche nach schnellen, einfachen Lösungen führt halt dazu, dass man Begriffe, die sich irgendwie gut anfühlen, schnell verwendet, ohne sie dann konkreter zu betrachten. Alle versuchen irgendwie jetzt eine Feedback-Kultur zu etablieren oder Vertrauen ist das A und O oder wir müssen mehr Selbstorganisation haben und so weiter. Und das ist dann immer eine pauschale Antwort, vielleicht auch ein Punkt, ich referenziere dann immer auch auf die DB Sustell, aber ich habe das auch woanders erlebt, dass man gedacht hat, ja, okay, Agilität, irgendwie ist das Selbstorganisation und das machen wir jetzt überall. Und dann wird alles gut. Und dann gründen wir irgendwie Teams und die werden das schon machen. Das ist das, was ich sehr häufig erlebt habe. Und die Feststellung ist halt, so einfach ist es nicht.
Ja, und dann kommt ja noch eine Dynamik dazu, dass in dem Moment, wo so ein sehr positiv semantisch aufgeladenes Wort oder sehr semantisch positiv aufgeladen, so rum, Begriff, wo niemand Nein zu sagen kann. Also wer würde schon gern nicht agil sein? Das ist total positiv. Wer würde schon sagen, Vertrauen ist doof? Ja. Das ist, also ist ja jeder mit sofort dabei, dass das natürlich dann verfängt und das merken natürlich auch die, Achtung, wieder Chefberater, auch ohne Chef. Also das ist klar, das sind auch Geschäftsmodelle, muss man ja ganz ehrlich sagen, oder?
Ja.
Dass man sagt, dann entstehen Industrien rund um diese Begriffe.
Ja, ist witzig, ne? Es gibt so ein, ich weiß gar nicht, ob die hier sitzen, also hier im Großraum Frankfurt, Rhein-Main, aber es gibt so Unternehmen, die sehr schnell, sehr erfolgreich waren, so in meiner Wahrnehmung, was jetzt zum Beispiel das ganze Thema Agilität, Agile Coaches und ähnliches angeht, die jetzt schwenken und jetzt die ersten KI-Coaches suchen.
Ja.
Und ich gucke da mit so einem kritischen, aber irgendwie auch so ein bisschen begeisterten Auge drauf, ehrlicherweise, weil ich denke, naja, da sind Menschen, die verstehen, wie das Geschäft funktioniert. Die wollen halt Geschäft machen. Der Inhalt ist relativ egal. Also deren Business ist ein anderes. So betrachtet kann man sagen, ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Da mein Herz aber an guter Zusammenarbeit und guten Führungsstrukturen und so liegt, von der Warte finde ich es dann eher wieder schwierig. Ja.
Same, same, but different. Gut. Ja. Das war eine wunderbare Brücke. Wir gehen rein zur DB Sistel. Wir stehen jetzt ein Stück weit vor der Herausforderung. Wahrscheinlich eine der größten agilen Transformationen, nehmen wir das Wort jetzt wirklich mal so in den Mund, weil das war es und ist es, die ich persönlich in Deutschland beobachtet habe von außen, also in dem Maßstab in ein paar wenige Sätze zu packen. Vielleicht mal für die Menschen, die noch nie davon was gehört haben. Was genau ist dort passiert bei DB Sistel? Was hat sich konkret geändert? Man könnte wahrscheinlich leichter fragen, was ist gleich geblieben? Das wäre schneller rum.
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist eine der spannenden Erkenntnisse, Erlebnisse für mich, dass sich manche Sachen radikal geändert haben und manche auch gar nicht, von denen ich jetzt erwartet hätte, so frei nach dem Verhältnisse beeinflussen Verhalten, dass das anders wäre. Aber so.
War nicht so. Okay.
Ja, an manchen Stellen eben ja, an manchen nicht. Ich würde mal sagen, also der Kern ist, dass im Gegensatz zu fast allen anderen Unternehmen, die ich so zumindest mitbekommen habe, die es eine kompletter Umbau der Aufbauorganisation stattfand. Eben nicht nur die Wertschöpfungsstrukturen von klassischem Projektmanagement hin zu agilem Projektmanagement oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern man hat sich angeschaut, wie wollen wir zukünftig unser Unternehmen strukturiert haben. Da war dann zwischendrin die Rede von, wir kippen die Pyramide, wir schaffen Hierarchien ab und so weiter. Da ist dann viel auch auf der rein kommunikativen Ebene gelaufen. Nicht alles davon war gut, so rückwirkend betrachtet. Aber Fakt ist, in meiner Wahrnehmung ist der Kern der Transformation weg von fachspezifischen Silos, Softwareentwicklung und keine Ahnung, Architekten und was auch immer, Projektmanager und keine Ahnung, hin zu crossfunktionalen Teams mit geteilter Führungsverantwortung. Und das mal pauschal, die genaue Zahl weiß ich nicht, auf 750 Teams. Und da man dann relativ schnell festgestellt hat, dass so eine Organisation sich schlecht steuern lässt mit 750 eigenständigen Teams, wurden so Konstrukte wie Einheiten gebildet, also eine Summe von Teams, die in irgendeiner Form entweder ein gemeinsames Geschäft haben oder einen anderen Zusammenhang. Und die Einheiten bündeln sich jetzt wieder in Cluster. So ist die Struktur.
Ja, richtig in die Physik des Unternehmens eingegriffen.
Ja. Also am besten wird es, glaube ich, deutlich, und das ist für mich auch die entscheidendste Veränderung, die ich auch sehr, sehr positiv finde, ist, es wurde betrachtet, das war auch schon bevor ich da hingekommen bin, haben schlaue Menschen sich angeschaut, was denn in Führungsrollen für Verantwortungen liegen. Ganz konkret, da haben sie, glaube ich, 116 Themen gefunden und die haben sie neu zugeordnet zu drei Rollen. Und diese Aufteilung, also ein Agility Master, der halt eher für Personal, Team, Organisationsentwicklung zuständig ist, und der andere, der so ein bisschen, wie man es vom Scrum kennt, der andere, der eher für Stakeholder-Management, Partner-Management.
Also Product Owner angelehnt, ja.
Ja, genau, er heißt auch Product Owner. Der für die Geschäftsentwicklung des Teams zuständig ist und das Team, das die Leistung bringen muss. Und der Grundgedanke war, und ich glaube, der hat sich nicht so ganz bewahrheitet, war, wir haben hier lauter kleine Einheiten von 7 ± 2 Leuten. Und die können in sich geschlossen ein Geschäft anbieten, das für die Bahn relevant ist. Mhm. Und da hat man relativ schnell festgestellt, dass diese Aggregationsstufe in manchen Fällen passt, in den meisten aber zu klein ist. Deswegen, wie gesagt, die Einheiten. Und da kommen dann noch arbeitsrechtliche Geschichten dazu, dass man halt Unmengen an Kostenstellen bräuchte, wenn man jetzt 750 Teams hat und so. Also da gab es noch ein paar weitere Faktoren, aber genau, am Ende haben wir weiterhin diese Struktur Teams, die für sich verantwortlich ein Geschäft oder ein Teil eines Geschäfts liefern, Einheiten, die das bündeln, und dann gibt es die Einheiten, die halt in Clustern sortiert sind.
Was würdest du sagen, vom ersten Spatenstich bis die Physik steht so einigermaßen, ja, die Statik, sagen wir es mal so, wie viel Zeit ist da vergangen? Ah, jetzt kommt die Städte immer noch nicht. Doch. Wir sind doch am Bauen.
Naja, nicht ganz. Also es hat, glaube ich, deutlich länger gedauert, als man gedacht hat. Ich bin hingekommen, da war die Grundstruktur und die Transformation gerade so am Starten. Die Grundüberlegungen sind, glaube ich, so 2 Jahre vorher getroffen worden.
Und das war ungefähr wann, dass wir das so einsortieren können?
Ja, vor ungefähr 10 Jahren. Mhm. Und so ganz formell abgeschlossen, gut, da hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, es ist spätestens Ende diesen Jahres, aber es war, glaube ich, würde ich sagen, so Ende letzten Jahres waren so 90% der Teams transformiert. Transformiert heißt, dieser ganze Prozess war ja nicht ein, wir klappen alles direkt um, sondern das war ein, Teams finden sich, bilden sich, gehen durch einen Transformationsprozess, in den verschiedene Dinge gelernt werden, in denen verschiedene Dinge ausprobiert werden und so. Also es war eben nicht ein, oh, unsere Struktur morgen ist so, und dann hat irgendein schlauer Mensch irgendwo einen großen Plan gehabt und alles zugeordnet, sondern das war damals anders.
Ja. Gibt es jetzt eigentlich eine Kommission, die so eine gesamtholistische Retrospektive über den Prozess macht? Das würde eigentlich ja der Sache gut zu Gesicht stehen, oder?
Das ist spannend, dass du das sagst. Wir haben eine, das ist auch eine Besonderheit, eine sogenannte lernende GBV, also Gesamtbetriebsvereinbarung. Das heißt, in der Gesamtbetriebsvereinbarung steht drin, dass sie regelmäßig überprüft und angepasst wird. Mhm. Und genau das findet gerade statt mit einem Beratungshaus, das einen sehr systemischen Blick auf Dinge hat. Also ganz konkret arbeiten wir da zusammen mit Metaplan gerade, die über Interviews und Ähnliches rausfinden, was läuft denn gut und was ist nicht so funktional, um dann daraus Vorschläge abzuleiten, wie sozusagen die nächste Aggregationsstufe ist. Mhm. Und das ist auch mehr als notwendig, dass sowas stattfindet, weil sich für uns die Rahmenbedingungen halt gravierend geändert haben, wie wahrscheinlich für die meisten Unternehmen in der aktuellen Zeit. Ich meine, das Thema Pünktlichkeit oder das Thema der wirtschaftlichen Situation der Bahn ist ja überall, wird ja überall geteilt. Und darauf müssen wir in einer Form reagieren. Und bisher sind wir halt in so einer relativ dezentralen Struktur unterwegs, und das, was da gerade so passiert, jetzt Lutz Palla Wechsel, hat durchaus auch Auswirkungen auf uns. Ja.
Also zur konkreten Gegenwart oder zu, sagen wir mal, dem aktuellen Wind, der gerade durch eure Konzernflure oder durch eure Unternehmung auch weht, kommen wir ganz sicherlich gleich noch dazu. Mich würden noch mal so ein paar Sachen interessieren, weil ich glaube, das müssen wir wirklich einfach noch mal hier festhalten, auch wenn es wirklich genügend Gelegenheiten gibt, sich da im Netz schlau zu machen, aber ich finde, das gehört einfach in dieses Gespräch. Das ist ja mit nicht wenigen Schmerzen einhergegangen, so eine Veränderung, würde ich mal unterstellen, beziehungsweise habe ich auch schon öfter gehört, wenn Menschen über eure Transformation gesprochen haben. Allen voran die Führungskräfte. Also es gab ja für die auch einen ganz großen Veränderungsdruck oder einen Umfang. Also das heißt, die wurden teilweise entleitet oder haben ein kleineres Verantwortungspaket bekommen oder auch eine ganz neue Rolle. Jetzt mit so ein bisschen Abstand drauf geschaut, würdest du sagen, das ging dann relativ zügig, diese Anpassung in diese neuen Rollenstrukturen, oder würdest du sagen, das hat schon ordentlich im Gebälk geknirscht?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich glaube, also mit einem Blick von heute darauf, eignet sich die Form, wie wir arbeiten, für bestimmte Bereiche und für andere weniger und umgekehrt. Und das bezieht sich dann auch auf die Führungskräfte, die wir hatten. Und auch die Führungskräfte, die wir jetzt haben. Es war ja so, dass im Rahmen dieser Transformation letztendlich sich jeder auf solche Führungsrollen, also sagen wir mal auf die Rollen Agility Master und Product Owner bewerben konnte, Ausbildung dazu machen konnte. Das heißt, wir haben da, glaube ich, auch eine starke Durchmischung gehabt. Manche, die Bock hatten auf dieses neue Konstrukt, andere, die es nicht hatten. So, ich weiß noch, das war für mich beeindruckend, als ich damals gestartet habe, gab es eigentlich die ganzen Jahre große Veranstaltungen, wo alle, die neu angefangen haben, und damals waren das mit mir, glaube ich, so 120 Leute, die so eine Einführungsveranstaltung hatten. Mhm. Und da hat damals der damalige Geschäftsführer für den Bereich Operations klar gesagt, wir haben diese Transformation, da wollen wir hin, und wie man immer so schön sagt, wir nehmen jeden mit, der Bock hat. Mhm. Aber klar ist, wir werden diesen Weg gehen, und wer keinen Bock hat, für den finden wir auch was anderes. So. Also es gab schon eine sehr klare Orientierung. Wir arbeiten mit den Menschen weiter, die nicht die das zwingen können, aber die bereit sind für diese Veränderung. Mhm. Und ich würde mal sagen, wie das in so einer Veränderungskurve ist, ne? Da gibt es halt die Innovatoren sind, die von Anfang an irgendwie draufspringen, mhm, und sagen, super, mache ich, ist das Beste, was es gibt. Bis hin zu den Laggards ganz am Ende, mhm, die das schlichtweg nicht können, weil sie so nicht arbeiten können. Und das Gute damals in dem Konzern war, jetzt aus meiner Sicht, wenn man auf die Menschen guckt, der Konzern war groß oder ist groß. Das heißt, man ist insofern weich gefallen, als dass man halt irgendwo im Konzern ist. Ich habe viele Kollegen, Abteilungsleiter damals, die jetzt in anderen Geschäftsfeldern unterwegs sind und damit dann total happy sind auch. Ne? Also.
Ja, und das wäre das Nächste, was mich noch interessieren wird. Was haben die anderen Geschäftsfelder gesagt oder andere Kernbetriebsbereiche? Haben die nicht gesagt, oh, das läuft doch ganz gut bei DB Systel, das könnten wir doch uns eigentlich auch anpassen. Ja? Zumal ja wahrscheinlich oder ganz sicherlich sogar erhebliche Schnittstellen da auch vorliegen.
Ja, also ich glaube, der tatsächlich positivste Blick vom Gesamtkonzern auf diese ganze Transformation war zu dem Zeitpunkt, als Corona kam und wir durch diese Struktur es geschafft haben, innerhalb von einer Woche, ich weiß nicht, 80.000 Büroarbeitsplätze ins Homeoffice zu verlagern.
Mhm. Zum Beispiel.
Genau. Das hat eine Woche gedauert, bis die Infrastruktur so stand, dass 80.000 parallel sozusagen so arbeiten, mhm, können. Was vorher sicherlich auch eine Erfolgsstory war, war, wie wir vom Rechenzentrumsbetrieb in die Cloud gegangen sind. Und dort, das war eigentlich auch so ein bisschen die Kernstunde, das erste Experimentieren mit so einer Einheiten-Teamstruktur. Mhm. So, das heißt, es gab viele positive, große Beispiele, die viele gut fanden, so würde ich es mal, mhm, sagen. Und das, was ich zumindest mal mitbekommen habe, ist, dass so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Agility Master dann plötzlich auch als Rolle irgendwie im Fernverkehr aufgetaucht ist und so. Aber selbstkritisch kann man schon auch sagen, dass wir vielleicht, ich bin da ja an diesen Naht- oder Schnittstellen nicht dran gewesen, aber dass wir vielleicht stärker mit unseren Partnern das hätten kooperativ gestalten müssen. Weil, mhm, also ein ganz simples Beispiel, und da gab es eine Zeit lang größere Schwierigkeiten, manchmal auch Konflikte, ist, früher gab es halt auf der einen Seite einen Abteilungsleiter und auf der anderen Seite einen Abteilungsleiter. Und wenn es irgendwie eine Eskalation gab, haben die halt gesprochen. So, jetzt gab es auf der einen Seite einen Abteilungsleiter und bei uns gab es einen Agility Master und einen Product Owner. Mit wem soll ich sprechen? Und dann war es ein technisches Thema, dann gab es noch irgendjemanden, Techniker aus dem Team. Und ich weiß noch, ich habe selber auch so Gespräche führen müssen, dass ich dann sage, ja, sprich doch mit, weiß ich nicht, dem Christian, der hat die technische Ahnung, der sagt, wieso soll ich denn jetzt hier mit jemandem aus dem Team sprechen? Ich möchte gerne bitte mit einem Chef sprechen, jetzt mal vereinfacht gesagt. Mhm. Und diese Unsicherheit, die entstanden ist durch die, sagen wir mal, nicht mehr klaren Kommunikationsstrukturen, die haben es dann auch wieder schwerer gemacht. Und am Ende ist vielleicht die DB Sustell, wie häufig IT-Dienstleister in Unternehmen, hat jetzt auch nicht immer den besten Ruf. Wie gesagt, durch diese Transformation des Rechenzentrumsbetriebs und dann dieses Thema Corona und Homeoffice, das hat sehr zum positiven Blick auf die Sustell beigetragen. Mhm. Aber es wurde nicht alles positiv gesehen, ja.
Gab es auch mal oder stand auch manchmal so implizit dieser Vorwurf oder vielleicht auch die Selbstkritik im Raum, dass ihr euch auch im Zuge dieser spezifischen Transformation zu sehr mit euch selbst beschäftigt habt? Weil das ist ja eigentlich fast unwillkürlich, die Folge. Also ich meine, ihr habt euch intensivst, viel intensiver geht's ja kaum, mit euren Zusammenarbeitsformen auseinandergesetzt. Wie viel Energie bleibt da noch für das Kerngeschäft übrig? Also gab es diesen Vorwurf? Habt ihr das gehört? Habt ihr das erlebt? Oder würdest du sagen,
Also ich selber habe es nicht gehört von unseren Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was, glaube ich, damit zusammenhing, dass wir eben diese, wie heißt es heute bei uns, Business IT Fusion, also eine sehr enge Zusammenarbeit über diese Geschäftsfeldgrenzen hinweg etabliert haben. Aber diesen Vorwurf gab es ganz sicher. Ja. Und er ist auch berechtigt. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht zumindest so, jede Transformation, egal jetzt mal in welche Richtung, bringt erstmal viel Selbstbeschäftigung mit sich, weil man muss sich ja neu orientieren, neu sortieren, das sowieso. Und dann in diesem Kontext Agilität, in dem den dann von der Arbeitsweise ganz viele Menschen neu lernen mussten und dann so diesen Anspruch, das ist vielleicht auch noch eine Herausforderung bei Transformationen hin zu selbstgemanagten Strukturen, ich sag's mal so, ne, oder agilen Strukturen, ist, dass da das Führungsthema herausfordernd ist. Das ist deswegen herausfordernd, weil in klassischen Strukturen ist klar, wie sind die hierarchischen Strukturen, wer spricht mit wem. Das ist irgendwie geübt, gelernt.
Eine gewisse oder gefühlte Eindeutigkeit.
Ja, genau.
Was Berichtslinien betrifft zumindest. Ob das klarer macht, ist wieder ein anderer Punkt, ja.
Genau, und ob das gut ist, ist auch eine andere Frage. Aber das ist zumindest erstmal klar. Und das, was ich halt häufig, sehr häufig in so Transformationsprozessen, in Teams oder in etwas größeren Strukturen erlebt habe, ist, dass man dieses Bild des klassischen Chefs, der oder die alles entscheidet, auf jeden Fall vermeiden will. Und dann alles irgendwie in großen Runden diskutiert. Ich muss dann immer denken an Leben des Brian und Fortzone, wo sie irgendwie in diesem Raum sitzen und die Römer reinkommen und die da versuchen, irgendwie im Konsens irgendwas zu entscheiden und dann schnell fliehen, dass man die Römer kommen. Also dieses
Volksfront Judäa, jüdische Volksfront.
Ja, genau. So. Und das ist schon, also ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, dass das stattfindet, weil man sich ja freut, dass man jetzt mehr mitreden kann und so weiter. Mhm. Aber besonders effizient und zielführend ist das auf der anderen Seite nicht. Und dass dann Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, das kritisch betrachten, kann ich total nachvollziehen.
Mhm. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe ja eine kleine Schwäche, also ihr wisst schon mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl auch. Es gibt immer noch etwas, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, vielleicht auch perfektionieren. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung, Organisation gestalten, führen und beraten bei der Become Better Akademie. Oder Academy, besser gesagt. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer, eine hochgeschätzte Kollegin aus Berlin. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell dort mal nachzuschauen und mitzumachen, wenn ab Herbst 26 die 5. Saison startet. Dann kannst du nämlich einsteigen und diese Fortbildung auch nutzen. Es geht darum, zu verstehen, wie ticken Organisationen, wie lassen sie sich verändern, wie können wir Veränderungsprozesse wirksam gestalten? Und wie anders schauen wir dann auf das Thema Führung, wenn wir den Vorhang wegziehen und die Organisation im Rampenlicht erscheint? Das macht sie nicht allein, Christina, sondern zusammen mit Kollegen, unter anderem mit Christina Ackermann und Florian Zapp. Sie hat aber auch noch andere spannende Impulsgeber am Start. Ein paar kennt ihr bestimmt. Ich nenne sie mal. Es ist Klaus Eidenschink mit dabei, Ruth Seliger, Thomas Bachmann und auch Rudi Wimmer, nur um ein paar der Highlights zu nennen. Der Clou? Am Ende erhältst du ein Zertifikat, und zwar in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und du nimmst garantiert neue Perspektiven mit auf Zusammenarbeit, auf Führung und auf Organisation. Was ich auch spannend finde, ist ja immer so ein Alumni-Netzwerk. Das entsteht automatisch, wird hier auch nochmal gefördert. Du sicherst dir damit Sparring-Buddies und die begleiten einen manchmal, das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, viele Jahre im Leben. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl, und zwar für alle Good Work Hörerinnen und Hörer. Für die gibt es nämlich eine exklusive 1:1 Sparring Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work, bitte nicht vergessen, dann bekommst du diese exklusive Sparring Session gratis on top. Wäre ich du? Ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Also es gibt ja nicht selten diese Fantasie, dass eine Transformation, was auch immer das Wesen und der Kern dieser Transformation sein sollte, Dinge effizienter gestaltet. Aber erstmal sicherlich nicht. Also ja. Im Transformieren selbst ganz sicherlich nicht. Genau. Ja, erleben wir wahrscheinlich erstmal das Gegenteil. Jetzt seid ihr so aufgestellt, wie gesagt, also wenn sich jemand da dediziert für interessiert für euren Prozess, liegt jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück, aber trotzdem ist es hochspannend, da auch nochmal drauf zu schauen. Es gibt wirklich im Netz unendlich viele Fundstücke dazu, auch tolle Podcasts. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Gegenwart. Jetzt haben wir ja eine Struktur, die so ist, wie du beschrieben hast, mit den unterschiedlichen Führungsrollen. Wir haben eine dezentrale Struktur. Ich glaube, das würde das schon ganz gut beschreiben, was ihr habt. Und wir haben einen, sagen wir mal, gelinde gesagt, rauen Wind, der euch entgegenbläst. Also ich meine, das, was wir mitbekommen, also das am meisten gebashte Unternehmen im Jahr 2025 ist vermutlich die Bahn. Inwieweit stehst du manchmal daneben und sagst, jetzt haben wir hier die dezentralen Strukturen. Ist das die allerbeste Antwort, die wir uns gerade selbst geben können auf die Fragen, die uns betreffen?
Ja, ich würde sagen ja und nein. Ich finde das eher wie immer, ne? Also das ist so eine ganz eindeutige Antwort gibt es leider nicht oder habe ich zumindest nicht. Ich finde das interessant, weil wir ja jetzt einen Wechsel haben von Lutz zu Frau Paller. Und Frau Paller, das, was sie die ganze Zeit klar kommuniziert ist, sie möchte eine größere Dezentralisierung der Bahn und Verantwortung mehr dahin geben, um schnellere Entscheidungen direkt an den Kundenbedürfnissen zu haben. Und am Ende ist das im ganz großen Stil das, was wir im kleinen Stil auch gemacht haben.
Seid ihr die Pioniere, oder?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Frau Paller überhaupt irgendwo auf irgendwo
durchgedrungen seid.
Ja, genau. Aber für mich der noch entscheidendere Punkt ist, dass das sozusagen das eine ist, aber dass der zweite Teil, nämlich eine gewisse Orientierung und ich finde den Alignment-Begriff nicht so passend, aber irgendwie eine Kohärenz herzustellen, ist sozusagen die zweite Aufgabe, die wir vielleicht bei der DB Systel ein bisschen vernachlässigt haben und die wir jetzt angefangen haben, vor, ich glaube, 2 Jahren wesentlich stringenter wieder einzuziehen. Und das ist ein herausfordernder Prozess, weil, sagen wir mal, die Schleusen zu öffnen und mehr Freiheit zu geben, geht meistens relativ leicht. Wenn dann der Eindruck aber entsteht, man schränkt diese Freiheit aus notwendigen, sinnvollen Gründen wieder ein, dann erzeugt das relativ viel Widerstand.
Jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Geht es da um Kontrolle oder geht es um sowas wie, du sagst, das Wort Alignment findest du nicht so gut, aber bleiben wir mal beim Bild, dass dann diese 750, 850 Teams in ihre jeweils beliebige Direktion marschieren und völlig auseinanderstürmen und du nicht mehr das Gefühl hast, du kriegst noch irgendwie sowas wie eine Linie, eine Verbindung her. Ist es das eher oder um was geht's da im Kern?
Also es geht darum, zentral steuerungsfähig zu bleiben, in einem ausreichenden Maß, so würde ich es mal sagen. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel ist, bei uns in der GBV ist verankert, dass Teams selber einstellen können. So. Und dann gucken die, im besten Fall sind wir wirtschaftlich erfolgreich, brauchen wir noch Leute, können wir uns das leisten? Und wenn ja, dann stellen wir jemanden ein. Das ist, das ist erstmal auch in so einer Wachstumsphase total super. Ne? Also weil man sehr, sehr orientiert am Bedarf das machen kann.
Am Markt.
Wenn man aber jetzt in der Situation ist, in der man sich überlegen muss, wie man effizienter wird, dann ist es eben nicht mehr, gibt es nicht mehr diesen Freiraum, jeder darf einfach irgendwo einstellen, weil da wird schon jemand was kaufen. Weil die Problematik, und das ist das, was aus meiner Sicht eben der große Unterschied ist zwischen so typischen kleinen agilen Startups und so einem Konzern. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, 750 Teams stellen alle eine Person ein, dann sind das direkt 750 Personen mehr. Wenn jetzt von heute auf morgen das Geschäft einbricht, aus welchem Grund auch immer, weil Corona oder weil was auch immer ist, haben wir plötzlich 750 Leute mehr, die Geld kosten und im Zweifel gar keinen Wert mehr bringen können, weil der Bedarf nicht da ist. Das heißt, dieser strategische Blick auf so einen Gesamtkonzern bleibt wichtig und den kann ein dezentral für sich agierendes Team gar nicht einnehmen. Und dieses Spannungsfeld aus ich brauche einen großen Gesamtstrategieblick und muss davon Dinge ableiten und strategische Rahmenbedingungen setzen, die über das individuelle Geschäft der einzelnen Teams hinausgeht. Das, also dieses Spannungsfeld hat man sinnvollerweise in so einer Organisation.
Und da würde ich sagen, also jenseits von vielleicht ein Team, großen Unternehmen, ist das ja immer ein Thema. Wie kriege ich das miteinander verheiratet? Ja, wie kriege ich das operative, von mir aus selbstgesteuerte Tun, Handeln, Operieren am Markt verheiratet mit dem großstrategischen Blick? Und da gibt's ja auch, wir hatten ja, ich verweise nochmal gerade auf die Folge mit Jo Seibert und Katja Weingärtner von Seibert Group. Die sind ja sozusagen auch ein bisschen den anderen Weg gegangen, ganz spannend. Die kommen ja wirklich aus so einem eher start-upigen Unternehmen und sind mittlerweile auch ein gestandenes mittelständisches Unternehmen und müssen sich Gedanken machen über ihre strukturierten Prozesse. Und da ging es ja auch genau darum, wie schaffen wir es, so einen Strategieprozess, der in so einem Unternehmen dann auch irgendwo partizipativ stattfinden soll, wie kriegen wir das verheiratet? Also siehst du diese Bemühungen bei euch bei DB Sistel, dass man sagt, wir haben hier so eine großstrategische Perspektive, so einen Blick, doch da sind auch die Menschen aufgefordert und eingeladen, sich mit einzubringen?
Ja, absolut. Die Herausforderung, glaube ich, ist, das eine ist, was man aus einer strategischen, unternehmerischen Sicht tut und das andere ist, was bei den Menschen ankommt. Also was ich meine ist, wenn wir jetzt das Unternehmen nehmen, also Metaplan, die bei uns jetzt diese Analyse machen, die machen, ich weiß nicht, ich glaube 80 oder 90 Interviews. So. Das heißt, da werden sich 80 oder 90 Leute einbezogen fühlen in diesen Prozess. Und klar ist, man versucht aus unterschiedlichsten Hierarchiestufen und also man versucht das möglichst breit zu streuen, damit man möglichst viel unterschiedliche Sichtweisen kriegt. Aber man kann ja in einem Laden mit 6.800 Menschen nicht 6.800 Menschen einbeziehen. Dann sind wir wieder beim Thema Selbstbeschäftigung. Das heißt, ich würde schon sagen, dass zumindest nehme ich das so wahr, wenn ich von außen drauf gucke, dass bei uns die Bestrebungen zumindest groß sind, möglichst viel Partizipation möglich zu machen. Ob das jetzt bei jedem Einzelnen so ankommt, weil nicht jeder Einzelne gefragt wird, das ist halt und man auch ehrlicherweise, das habe ich früher gedacht, ne? Früher habe ich gedacht, einladungsbasiert ist dann sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Und der Anfang der Transformation der DB Sistel fing auch so an. Das finde ich total großartig. Die haben damals gesagt, vor 10 Jahren oder so, nach irgendeinem Digitalisierungstreffen im Bahnkonzern, wir müssen hier was ändern, wir wissen nicht was, meldet euch, wenn ihr mitgestalten wollt. Und damals haben sich, glaube ich, über 10% der Mitarbeiterschaft, das waren, ich glaube, so 200 Leute oder so, haben sich gemeldet und gerechnet haben sie mit 20. Also das heißt, da war so eine Einladungsbasierung da. Das hängt aber eben auch vom Thema ab. Wenn ich jetzt darüber nachdenken muss, wie man bestimmte Dinge effizienter oder strukturierter aufstellt, dann ist die Annahme, es kann jeder, ist halt irgendwie verkehrt. Dann muss ich mir sehr genau überlegen, wen brauche ich denn, wen kann ich einbeziehen, um ein gutes Ergebnis für den Konzern oder fürs Unternehmen zu erreichen und nicht, Wie mache ich einen Prozess, dass ich möglichst alle abgeholt fühle?
Alle mitnehmen, mein Lieblingswort.
Ja, auch das ist so.
Alle mitnehmen. Und das ist ja ein total spannender Punkt, was du sagst. Wie finde ich das denn raus? Was sind denn Kriterien, nach denen ich gucke? Also nicht diese mit der Gießkanne jeden einladen, ich mache eine Party und stelle es auf Facebook oder heute Insta, sondern wie könnte das aussehen, so ein Prozess? Wie gestalte ich das idealerweise?
Ich glaube, da kommen wir dann zum Beispiel über eine gewisse Führungsstruktur nicht drumherum. Also ich glaube, es muss erstmal vor allem von der Ebene ausgehen, die die Verantwortung dafür hat. Na, also es ist klar, also jetzt bei uns wäre es beispielsweise die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich, bestimmte Ziele im Sinne des Bahnkonzerns zu erreichen. So, da muss ich diese Ebene überlegen und ich würde immer so im konsultativen Einzelentscheid vorgehen, also im Sinne von, ich überlege mir, wenn ich große Themen habe, welche Leute können denn erstmal generell einen Beitrag leisten, weil sie die Erfahrung, Kompetenz, Wissen können oder so mitbringen? Welche kenne ich da?
Lass uns doch mal so einen Kriterienkatalog jetzt hier co-kreativ erstellen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also wir haben Kompetenz, wir haben Erfahrungswissen, also das sind ja schon mal unter Umständen zwei Paar Schuhe.
Was ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Erfahrungswissen, weil das, glaube ich, ist ein Dreh- und Angelpunkt. Da gehe ich stark nach allem, was so Peter Kruse, als er noch gelebt hat, gesagt hat, was ich zumindest da mitbekommen habe. Die Schwierigkeit ist, also gerade wenn wir über Veränderungen reden, dass ich eigentlich Leute brauche mit dem Erfahrungswissen der veränderten Welt und nicht mit dem Wissen, also nicht nur mit dem Wissen der bestehenden Welt. Und man tendiert dazu, bei so einer Auswahl die Leute zu nehmen, die 20 Jahre Erfahrung haben in der aktuellen Struktur. Wenn ich jetzt eine strukturelle Veränderung haben will, brauche ich aber auch Leute, die wissen, wie die veränderte Struktur aussieht, damit ich dieses Wissen, wo ich hin will, ja einbeziehe und nicht im Status quo verharre.
Genau, und den ich verteidige, vor allen Dingen die Vergangenheit eo ipso verteidige. Und diese Menschen oder diese Ressourcen können ja eigentlich nicht unbedingt aus dem System kommen, oder?
Auch da würde ich sagen, sowohl als auch. Also ich finde, also meine Sicht sehr vereinfacht ist, ich brauche auf jeden Fall Impulse von außen. Hm. Auf jeden Fall. Das ist da, wo ganz viel anders Out-of-the-Box-Denken herkommen kann. Ich brauche aber auf jeden Fall auch die Kompetenz von innen, um zu wissen, also jetzt mal ganz platt, was ist denn möglich? Also weil ich kann in gerade, also je größer so ein Konzern ist, je mehr Rahmenbedingungen, je mehr Einflüsse es gibt, kann ich bestimmte Dinge vielleicht einfach gar nicht tun.
Du hast Metaplan erwähnt. Judith Muster war ja auch schon hier zu Gast, schon zweimal. Und deswegen fällt mir noch ein weiteres Kriterium ein, nämlich lass uns doch mal auf die informelle Seite springen. Also wir haben sowas wie Erfahrungswissen und da haben wir jetzt schon mal, das fand ich auch eine spannende Ergänzung, nochmal zu sagen, nicht nur Erfahrungswissen der bestehenden Welt, sondern auch der zu veränderten Welt, also vom Zielzustand aus denken, Kompetenzen. Was ist denn mit Netzwerkpower? Also wie wichtig sind Multiplikatoren? Wie wichtig sind Menschen, die ein großes Netzwerk in die Organisation fernab ihrer hierarchischen Verortung im System haben?
Ja, also für die Bearbeitung von Zielzuständen oder Ähnlichem, glaube ich, ist das super wertvoll. Die Frage ist ja, kriege ich die raus? Ne? Also kriege ich die gegriffen? Mhm. Weil häufig sind das, also informelle Netzwerke zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich die genau nicht habe. Aber es ist schon so, also wir haben jetzt diesen Kreis zum Beispiel der Leute, die da interviewt wurden. Da wurden wiederum 10 Leute mit unterschiedlichsten Rollen und so befragt. Was für Leute empfehlt ihr denn und warum? Mhm. Und da haben wir dann in der Gruppe gemeinsam drauf geguckt und haben geschaut, ist denn da möglichst alles abgedeckt, was man so brauchen könnte? Und ja, das ist auch nur eine individuelle Meinung von 10 Leuten, aber es ist halt besser als eine individuelle Meinung von einer Person. Also aber das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen in großen Organisationen, dass ich würde mal sagen, ich habe ja früher UX gemacht, also User Experience Design, und damals gab es den Nielsen, das war so ein kleines Standardbuch und da hieß es, für Tests frag lieber einen als keinen. Also es ist besser, sich einen Impuls dazu zu holen, aber es ist noch besser, sich 10 dazu zu holen. So, Und so ist es da, glaube ich.
Naja, und auch nicht irgendwelche 10, sondern da auch wieder nach Kriterien. Deswegen, ich bleibe da nochmal, wenn es unbequem ist. Also ich finde dieses Thema, wer sind Multiplikatoren, auch vielleicht informeller Art und Weise, total wichtig, auch zu sagen, ist ja auch spannend. Mal angenommen, da taucht der Name Max Mustermann in 5 Empfehlungen auf. Ja. Könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass wir auf einen ziemlich dicken Knotenpunkt gestoßen sind, zum Beispiel.
Ja? Genau. Und mit dem also, sollte man
schöne dann definitiv Grüße an Metaplan. Sprechen. Würde ich noch gucken.
Arbeitet Max Mustermann bei Metaplan?
Zum Beispiel. Nein, aber das wäre so eine Heuristik, nach der ich ganz sicherlich schauen würde. Gibt es da Strukturen, Verwebungen? Das ist natürlich alles andere als repräsentativ, aber es ist eine Information, die mir hilfreich dienen kann.
Absolut.
Das darf man ja auch immer mal unterscheiden.
Ja, ich möchte, also was mir noch wichtig ist bei dem Thema, jetzt mal unabhängig von diesen Kriterien, was ich versuche deutlich zu machen, ist, man wird, also die Annahme, man muss nur lange genug suchen und analysieren und man wird die richtigen Leute finden und die richtigen Aussagen, so funktioniert das halt nicht mehr. Das heißt, die eigentliche Kunst ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf meine eigene Einheit gucke, ist, eine Form der Zusammenarbeit zu entwickeln, in der schnelle Veränderung möglich ist. Also es ist besser, dafür zu sorgen, sich so aufzustellen, und das ist in einem großen Konzern eine Riesenherausforderung, sich so aufzustellen, dass ich getroffene Entscheidungen schnell wieder verändern und anpassen kann, als lange zu überlegen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Weil das wird man sowieso immer erst hinterher wissen,
ob es gut war. Ja, Perfektion ist der Feind des Guten,
ja.
Wenn wir es überdenken, dann kommen wir da sicherlich nicht nach vorne. Also das heißt, höre ich da gewissermaßen raus, auch wenn wir über diese Veränderungsprozesse, die zu gestalten, sprechen, dann brauchen wir notgedrungen, also den Auftraggeber, die Geschäftsführung in dem Sinn, wir brauchen die richtigen, in Anführungszeichen, Menschen am Start, die sich einbringen. Eine reine Graswurzelinitiative kann sowas logischerweise nicht sein, oder?
Nee. Auf gar keinen Fall. Also ich habe das, auch das habe ich häufiger erlebt.
Ah, das sagen jetzt vielleicht manche.
Ja, es ist jetzt auch, also ich würde auch dort sagen, es ist nicht verkehrt, in so einer Graswurzelbewegung loszulegen oder so etwas auch zu haben. Ich meine, das sind ja dann häufig informelle Netzwerke. Ne? Mhm. Aber die klassische Hierarchie oder die klassische Berichtslinie gewinnt immer. In solchen Strukturen immer. Das heißt, im besten Fall kann eine solche Graswurzelbewegung die Linie überzeugen, dass ein anderes Vorgehen besser wäre und kann damit eine Veränderung anstoßen, die dann aber über die Linie gestaltet werden muss. So, das wird nicht anders gehen.
Würdest du jetzt, wärst du schon zu so einem Art kleinen ersten Zwischenfazit in der Lage oder bereit? Oder würdest du sagen, nee, das ist mir noch viel zu früh zu sagen, unser auch wieder dicke Gänsefüßchen, Experiment Selbstorganisation war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ist jetzt für die Situation, die wir jetzt haben, zu weit gesprungen? Oder würdest du sagen, es ist noch viel zu früh, das zu beurteilen?
Na, ich nehme mir mal das einfach raus, das zu beurteilen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich es übers Ziel hinausgeschossen sagen würde. Das ist so ein bisschen wie unser Einstieg mit dem Thema Agilität. Ich glaube, dass der Grundgedanke der hohen Flexibilität, die wir ja durch die Dezentralisierung haben wollen, richtig und wichtig ist und weiter fortgesetzt werden muss. Das, was bei uns passiert ist, und da habe ich ein großes Fragezeichen, ob das in großen Konzernen anders geht, das weiß ich einfach nicht, ist, wir haben sozusagen eine starre Struktur durch eine neue starre Struktur ausgetauscht. Die Verantwortung ein bisschen anders verteilt, aber die genauso starr ist. Das heißt, es gibt für uns ganz viele Geschäftsumfelder, würde ich sagen, in denen zum Beispiel diese Struktur mit diesen 7+/-2 Teamgrößen überhaupt nicht sinnvoll sind. Und trotzdem müssen wir sie haben. Mhm. Und damit entsteht ganz viel Zusatzaufwand und Waste und ganz viel Diskussion und Selbstbeschäftigung an manchen Stellen, an denen das einfach nicht geeignet ist. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ein Kern einer solchen Aufbauorganisation genau diese Stabilität ist. Na, so. Und ich glaube, worüber man nachdenken kann, ich weiß nicht, ob das bei uns in so einer nächsten Stufe gelingt, worüber man nachdenken kann, ist, dass man von unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen oder Beauftragungsformen oder wie auch immer unterschiedliche Strukturmuster hat für so eine Organisation. Und man sagt, hier in dem Bereich arbeiten wir eher so und in dem Bereich arbeiten wir eher so. Nicht als bimodales Modell, sondern als eine strukturelle Unterstützung der Geschäftsaktivitäten oder so. Mhm.
Du hast Professor Kruse genannt, ich zitiere ihn da auch nochmal. Also so ein richtiger Prozessmusterwechsel hat dann doch noch nicht stattgefunden. Wir haben die eine Stufe durch die andere ausgetauscht, also auf eine, wenn man von ganz oben drauf schaut.
Hm? Ja, so würde ich das, so nehme ich das wahr. Ja. Mhm.
Genau. Zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben uns jetzt heute hier in dem Gespräch fast ausschließlich mit Strukturen, Strukturveränderungen beschäftigt. Ich weiß, dass du aber auch den einzelnen Mensch dir gerne sehr genau anschaust und auch das Phänomen Mensch sozusagen gerne ein bisschen sezierst. Und deswegen schauen wir mal nach vorne. Wenn du so, wir hatten ja erst gefragt, was war so vor 6 Jahren, ganz so weit nach vorne springe ich mal nicht. Ich springe jetzt mal auf nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Was glaubst du, wird mehr deine Aufmerksamkeit fesseln? Das Phänomen Mensch oder das Phänomen System?
Also ich glaube eher das Phänomen System aus einem einfachen Grund, weil ich halt in einem Großkonzern unterwegs bin, in dem die Mühlen langsam mahlen. So. Mhm. Und wir dort große strukturelle Herausforderungen haben mittlerweile oder wieder oder wie auch immer. Und auch, weil das, sagen wir mal, aus meiner Rolle als Führungskraft mich das, was Menschen ausmacht, erstmal nicht so viel angeht. Ne? Also für mich ist, ich habe einen sehr engen Kontakt zu den meisten meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir tauschen uns regelmäßig aus und so weiter. Aber ich überlasse ihnen die Verantwortung, für ihr eigenes Wohlergehen zu sorgen und unterstütze sie dabei, wenn möglich. Ne, das ist sozusagen, sehe ich als meine Rolle in meiner Führungstätigkeit. Ich habe jetzt auch die glückliche Situation, glückliche, wie man will. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja auch alles Führungskräfte. Da ist die Erwartungshaltung, dass sie Dinge selber gemanagt kriegen für sich persönlich, ist nochmal größer. Also, aber für mich ist der Blick auf die Menschen immer so ein bisschen wie das Fieberthermometer. Also zu gucken, wie es ihnen geht, hat schon auch Auswirkungen darauf, auf Fragen, die ich mir stelle, muss ich in dem System oder in der Struktur was anpassen?
Mhm. Und da habe ich noch eine Frage, die habe ich mir, ich habe es gar nicht erwähnt, dann sage ich das immer, einen Knoten ins Taschentuch gemacht. Du hast nämlich gesagt, es haben sich auch manche Dinge nicht verändert, obwohl man das hätte erwarten können. Stichwort Verhalten wird durch Verhältnisse geprägt. Was ist denn gleich geblieben bei euch in der großen Transformation?
Naja, zum Beispiel, soweit ich das mitbekomme, der Blick der Partner auf uns. Und wir reden seit vielen Jahren davon, dass wir eben in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit arbeiten wollen und wir werden weiterhin als Dienstleister wahrgenommen. Oder was sich auch quasi nicht geändert hat, sind die Messgrößen, nach denen wir gemessen werden im Sinne von Auslastungsquote und so weiter. Also es gibt so grundlegende, ich glaube, Unternehmensstrukturen, die nicht angepasst sind oder wurden.
Und das. Strukturen und Kulturen sind klebrig, habe ich auch mal von einem Gast gehört.
Ja.
Die haften an uns. Ja. Lieber Daniel, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen und wenn du nochmal zu Gast wärst bei Good Work, was wäre das Thema, über das du dann wahrscheinlich sprechen würdest oder gerne sprechen möchtest? Das habe ich dich ja schon heute hier gegrillt zum Thema Agilität.
Ja, also das Thema, Themen, die mich, sagen wir mal, begeistern, interessieren, umtreiben, ist, wie können wir gute Zusammenarbeit gestalten? Und das hat für mich die Aspekte gute Strukturen, gute Führung, Führungsstrukturen. Das sind für mich so die zwei zentralen Themen. Und ich gucke dann gerne tiefer rein in manche Dinge. Und aktuell treibt mich das Thema Vertrauen und psychologische Sicherheit stark um. Wie man sozusagen in Organisation dafür sorgen kann, dass das entsteht, auch wenn das hoch persönlich ist. Ich glaube, das wären so Themen, die mich im Moment umtreiben.
Ja. Da kann man ja auch auf jeden Fall von zwei Seiten mindestens drauf schauen und gucken, teilt man sich vielleicht da am Ende eine Verantwortung? Ja? Ja. Irgendjemand, der was mitbringt und jemand, der was bereitstellt.
Ja.
Ich mache mir den berühmten Knoten ins Taschentuch. Für heute sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, lieber Daniel, für den Blick nochmal auf eure Reise, auch wie du das jetzt wirklich sehr selbstkritisch auch siehst, wie ihr aktuell da unterwegs seid. Hochspannend fand ich und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Danke, vielen Dank.
Es gibt ja einen Grund, warum das vierte Good Work-Prinzip gelebte Agilität heißt, weil ich ja selbst auch in den Anfängen von Good Work hier erfahren habe, dass Unternehmen, die in meiner Übersetzung sehr agil arbeiten, oft das Wort gar nicht verwenden. Vielleicht ist es verbrannt, so wie ich mit Daniel auch das besprochen habe. Das ist gar nicht das Wesentliche. Viel wesentlicher ist ja, ob wir die Prinzipien dahinter wirklich nutzbringend in das, was wir Organisationsentwicklung nennen, einbringen können. Und davon bin ich zutiefst nach wie vor überzeugt. Sehr, sehr spannend, schon fast philosophisch fand ich den Gedanken von Daniel, dass sie eine starre Struktur durch eine vermeintlich flexible, aber ehrlicherweise auch eine neue, nur eben andere starre Struktur ersetzt haben. Und eben genau dieser Gedanke, wie Selbststeuerung von Teams in Krisenzeiten funktioniert, das ist natürlich was, was mich noch lange nach dem Gespräch jetzt auch bewegen wird, gedanklich. Ich bin gespannt, ob das bei euch ähnlich ist, ob da die, wie heißt es so schön, die Bingo-Kugeln im Kopf ins Klingen aneinander gestoßen sind. Und lasst mich das gern wissen. Ihr wisst schon, unter info@goodwork-salon.de dürft ihr euren sehr kompetenten und vor allen Dingen sehr geschätzten Senf dazugeben. Natürlich auch auf allen Plattformen. Ich freue mich, ihr wisst es, über 5 Sternchen bei Spotify, bei Apple. Wir sind nach wie vor sehr, sehr schön am Wachsen und das ist euch zu verdanken. Und natürlich den tollen Gästen, die hier jede Woche für Woche mit uns ihre Inhalte teilen. Also, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work. Stopp, noch nicht das Handy aus der Hand legen oder wie ihr auch immer gerade den Podcast Good Work gehört habt. Bevor ihr also weiter zischt, nochmal kurz mein Hinweis. Also, was ist es denn mit diesem Kollektiv? Jetzt im Januar werden einige Informationen, Veranstaltungen dazu rund um das Thema Kollektiv, Good Work Kollektiv stattfinden. Im Grunde ist die Idee ganz simpel. Und die Idee kommt auch gar nicht so sehr von mir. Die kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von euch. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben. Was habt ihr mir geschrieben? Ich schreibe mit, wenn ich Good Work höre. Ich höre Folgen einmal, zweimal, dreimal. Jule, du hast die ein oder andere Frage nicht richtig beantwortet, nicht tief genug. Hak nochmal nach. Ich würde gern mehr erfahren von dem Gast. Und so weiter und so fort. Und dann hat's irgendwann bei mir Klick gemacht. Da ist ein Bedarf. Da sind Menschen wie ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die gerne tiefer eintauchen möchten und vielleicht sich auch vernetzen möchten. Vielleicht auch mir mal ganz von Auge zu Auge den Marsch blasen möchten oder auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und außerdem, ihr wisst ja, ich bin sowas von neugierig, euch auch mal richtig und direkt kennenzulernen, weil das genau passiert auch im Kollektiv. Wir werden uns also begegnen, einmal im Monat, und ihr werdet die Möglichkeit haben, wirklich noch fundiertes Arbeitsmaterial an die Hand zu bekommen für euren ganz konkreten Arbeitsalltag. Und drittes, unbedingt euch auch austauschen mit anderen Good Work-Hörerinnen. Also mit anderen Worten, ganz, ganz schön viele Goodies auf einmal. Schaut unbedingt mal nach in den Shownotes. Gerade jetzt im Januar werden wir ganz aktiv euch Informationen an die Hand geben, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr wollt auch ganz früh mit dabei sein, oder? Ich freue mich auf euch.